Leonies Rosenbeet. Eine Erzählung zum Vorlesen an langen Herbst- und Winterabenden. Stellt euch vor, wir wären gute Freunde. Stellt euch vor, wir hätten uns auf einer Reise abends gemeinsam in einer großen westfälischen Bauernstube zusammengesetzt. Es ist kalt geworden draußen, dunkel und feucht. Drinnen brennt das Feuer im Kamin und hält uns warm. Doch auch das Herz verlangt nach einer Stärkung. Drum hört, ihr Weisen, Denker, Wissende, die einfache Geschichte zweier Seelen in einem Land nicht weit von hier, dort draußen. Ein gutes Land ist es, mit all seinen Hügeln und fruchtbaren Tälern. Ein Land, in dem es mannigfaltige Geheimnisse zu entdecken gibt. Für einen Jungen in einem Alter, in dem er Knappe werden könnte, ist es dort wie im Traum. Das gilt natürlich auch für Mädchen. Erstens, das Siegel. Nein, meinte Ricardo und lächelte. Bei allem Respekt, aber ich denke, so einfach ist das nicht. Der Knappe stand neben seinem Fürsten Cucullin am Rand der Gruppe erwartungsvoller Dorfbewohner und wärmte seine Hände am Lagerfeuer. Nicht so einfach? Wieso? Was soll es denn sonst sein? Der junge Ritter tauchte aus seiner offensichtlichen Verliebtheit auf und schaute verwirrt umher. Ricardo wurde unsicher. Sie ist komisch. Einfach komisch. Rick, lass den Quatsch. Jeder weiß, dass sie sich seltsam benimmt, aber niemand kann es begründen. Die meisten können nicht einmal beschreiben, was sie stört. Dass sie anders sein soll, als wir, ist vermutlich nur Gerede. Der Jüngere der beiden wandte leicht den Kopf und sah mit klaren blauen Augen das Mädchen an, das ihm gegenüber auf einer Bank am Feuer saß und die sein Ritter bereits den ganzen Abend angestarrt hatte. Vermutlich, sagte er. Und damit schwiegen sie. Leonie war gar nicht wohl. Aus irgendeinem Grunde hatte sie sich nie richtig zugehörig gefühlt zu ihrem Dorf. Sie hatte sehr früh ihre Eltern verloren, lebte im Gebäude der alten Mühle unten am Fluss und verdingte sich um ein paar Schnitten Brot beim Müller, der keinen Hehl daraus machte, dass er sie nicht besonders mochte. Das junge Mädchen stand von der Bank am Feuer auf und wandte sich in die Richtung des großen Waldes. Dieser Ritter Cucullin und sein Knappe Ricardo starrten sie so komisch an. Sicher würden sie gleich über sie sprechen, und es würden keine freundlichen Worte sein. Es war gut, wenn sie ging. Aber aus irgendeinem Grunde vermochte sie den Anblick von Ricardos freundlichen Augen nicht aus ihren Gedanken zu vertreiben. Der junge Mann wirkte anders als die anderen, nicht so roh. Cucullin dagegen konnte sie nicht recht einschätzen. Die Ritter waren im Dorf hoch angesehen, allerdings sprachen sie zumeist nicht mit dem einfachen Volk. Nur bei Festen wie diesem zeigten sie sich ohne Rüstung. Bei Opferfesten, die Leonie verabscheute. Die anderen Dorfbewohner glaubten, dass mit einem Opfer das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt wieder in Ordnung gebracht werden konnte. Und das war eine Vorstellung, die auch ihr gut tat. Aber ihr war nicht wohl dabei. Es war, als ob ihr irgendetwas fehlte. Leider konnte sie sich niemandem anvertrauen, außer dem Müllergesellen. Den fragte sie, weshalb ihr als Einziger die Freude am Fest verborgen blieb. Aber sie erhielt nur ausweichende Antworten, denn er wusste auch nicht genau, was mit ihr nicht stimmte. Und davon wurde ihr erst recht nicht wohler. Die Dorfbewohner begaben sich in einer langen Prozession vom wärmenden Lagerfeuer in die Kälte hinaus. Opferfesttage waren zugleich potenziell Tage des Gerichts, und auch diesmal war jemand angeklagt worden. Die Spannung stieg mit jedem Schritt, bis es endlich soweit war. Die Richter hatten entschieden. Und der Müllergeselle erklomm den Glockenturm, bereit zu läuten. Wenn alle versammelt waren, würde die sanfte Bronze erklingen. Zweimal verkündete Schuld, dreimal Unschuld des Angeklagten. Auf der höchsten Klippe am Rand des Dorfes stand eine junge Frau mit einem Strick um den Hals. Leonie musste nicht ihre Sehkraft bemühen, um zu wissen, dass daran ein Stein befestigt war. Die Frau sollte dem Meer überantwortet werden. Nahmen die Wellen ihren Leib auf und ging sie unter, galt sie als unschuldig und mit der Mutter Erde versöhnt. Andernfalls war sie mit Sünde verseucht und musste umgebracht werden, um das Dorf zu schützen. So ging es an jedem Gerichtstag im Dorf zu. »Was ist?« fragte Kuchollin freundlich und legte einen Arm um Leonies Schultern. »Du solltest dich freuen.« »Ja«, sagte sie nur. Aber in ihrem Inneren rebellierte es. Kuchollin hatte keine Ahnung. »Die arme Frau hat gar keine Chance«, dachte sie, und sah ihr direkt in die sanften braunen Augen, die vor Angst ganz groß geworden waren. Plötzlich schrie die Unbekannte auf. Leonie fuhr aus ihrer Betrachtung. »Catelyn«, kam es von der Klippe. »Catelyn«. Erst jetzt erkannte Leonie, dass die Frau ein Armband hielt, das an einer Kette befestigt war. Sie sah der Unbekannten wieder in die Augen. Die Fremde starrte zurück. »Catelyn«. Mit diesem Wort schwang die Verurteilte das Amulett in die Zuschauerschaft. Leonie hatte nur noch einen Gedanken. Sie musste das Siegel finden. Sie kroch zwischen den Füßen der Herumstehenden hindurch und zwängte sich an der beifallklatschenden ersten Reihe vorbei. Die Glocke ertönte. Bim. Leonie riss das Siegel an sich. Bim. Nur ein Herzschlag. Bim. Das leiernde Gemurmel des Priesters kam Leonie abscheulich vor. Fiona entzündete eine Fackel und summte eine kleine Melodie. Keiner von ihnen wusste später zu berichten, wie es genau geschehen war. Leonie war in ihrer Wut nach vorne gestürmt und hatte sich auf den Priester gestürzt. Kuchollin hatte das bemerkt und war ihr gefolgt, um sie zurückzuhalten, Ricardo dicht auf seinen Fersen. Aber Leonie war schneller. Der Priester schrie um Hilfe und wehrte die Hände des Mädchens ab, die seinen Hals umklammerten. Ihre entschlossenen Augen trafen auf dem Höhepunkt des Zorns die seinen. Ihre voller Leben, seine schwach und ohne jede Hoffnung. Noch nie hatte sie solche Verachtung gefühlt. Sie drückte ohne Erbarmen weiter zu. Kuchollin packte sie am Kragen. Gleichzeitig schrie einer der Wächter, »Nehmt sie fest und werft sie in die See!« Ricardo versuchte, Leonie etwas zu sagen, aber er kam gegen den Lärm der Menge nicht an. Kuchollin drängte sie, völlig gegen seinen Willen, auf die Klippe zu. Da packte ihn eine 15-jährige Hand am Arm. Sein Knappe Ricardo. Eine Stimme an Leonies Ohr rief laut und vernehmlich, »Lauf!« Und ehe Kuchollin wusste, wie ihm geschah, war er zum Komplizen und Hochverräter geworden. Das Leben absorbierte jeden Gedanken im staubigen Sandweg, bevor er geäußert werden konnte, und bewahrte ihn sicher in einer Schublade der Ewigkeit auf. So liefen die Freunde schweigend nebeneinander her. Wegen des Opferfestes war ein Feiertag ausgerufen worden, deshalb hatten die Ritter ihre Waffen in einer gut bewachten Hütte mitten im Dorf deponiert. Ihre Pferde standen im gemeinschaftlichen Stall, der ebenfalls unter Aufsicht stand. Nicht einmal Rüstungen trugen die Kämpfer, aus Respekt vor der Zeremonie. So war Kuchollin sämtlicher ritterlicher Kennzeichen beraubt, was ihn nachdenklich machte. Schließlich meinte Ricardo, »Wir werden ein Nachtlager brauchen.« Kuchollin antwortete, 10 Meilen von hier liegt Chesterford. Von dort können wir uns zu meinen Ländereien durchschlagen.«
10 Meilen?« warf Leonie schmollend ein. »Dann muss ich aber vorher rasten.«
»Ja«, stimmte Ricardo zu, »am besten jetzt. Mir tun die Füße weh.« Leonie latschte betont langsam auf einen Eichenstamm zu und setzte sich. »Ich bin jedenfalls froh, da raus zu sein. Die Frau tat mir leid.«
»Wieso?« fragte Kuchollin verblüfft. »Sie hatte es verdient. Das ist überall so. Abtrünnige werden verurteilt.«
»Ich hoffe nicht«, murmelte Leonie und rupfte einen Grashalm ab. Damit verstummte das Gespräch. Sie pfiff eine kurze Melodie auf dem grünen Instrument. »Sag mal«, fragte Ricardo unvermittelt, »Chesterford, das ist doch da, wo Dragon George gelebt hat?«
»Ja«, antwortete Kuchollin, »aber das ist lange her.«
Leonie war mit einem Schlag wieder wach. »Dragon George! Toll! Er ist einfach toll!«
»Du meinst, er war einfach toll«, besänftigte Kuchollin. »Er ist tot.«
»Oh, sei doch nicht so langweilig. Ich will jedenfalls so werden wie er.«
»Du?« staunte Ricardo. »Du bist doch ein Mädchen.«
»Na und?« Leonie war beleidigt und danach sofort wieder begeistert.
»Wie er den Drachen besiegt hat! Zu Fuß! Große Klasse! Ganz große Klasse!«
»Du, Rick?« fragte Kuchollin mit einem Gesicht, das unbewegt auf Leonie gerichtet war. »Sie ist wirklich komisch.«
Zweitens, der Dichter. Eine Eule flog auf, lautlos. Einige Zweige des Astes, auf dem sie sich niedergelassen hatte, zitterten. Ein Tannenzapfen fiel zu Boden. Der Mond stand endlos tief gelblich am Himmel, vom Boden aus erkennbar durch Lücken im Dickicht der Bäume. Modriger Geruch lag in der Luft. Die Fliehenden hatten Chesterford beinahe erreicht und es waren nur noch 3 Meilen bis dorthin, aber Leonie hatte plötzlich Bauchschmerzen bekommen und außerdem war es bereits seit einiger Zeit völlig dunkel gewesen. So hatten sie beschlossen, ihr Lager im Wald aufzuschlagen. Als der Mond aufging, schlief Ricardo bereits. Koch hielt Wache. Leonie lag wach und wunderte sich, wie schnell man erwachsen werden konnte. Dieser Gedanke hielt sie für geraume Zeit in seinem Bann und half ihr über die Krämpfe in ihrem Unterleib hinweg. Schließlich hörte sie auf, über das Erwachsenwerden nachzusinnen, und da kam ihr zum Bewusstsein, wie schön Cucullin im Mondschein aussah. Seine langen blonden Haare, die unklar ließen, wie er sie in einem einzigen Helm unterbringen konnte, umrahmten ein längliches Gesicht von großer Klarheit. Seine grünen Augen lächelten geheimnisvoll, während der Rest seines Antlitzes ernst hinaus in die Welt blickte. Aus irgendeinem Grunde musste die kleine Löwin tief seufzen. Als Leonie am nächsten Morgen aufwachte, war das Erste, das ihr in die Hände fiel, das Amulett der fremden Frau. Sie versuchte, es aufzuklappen. Sie musste herausfinden, wer diese Catelyn war, deren Namen die Verurteilte gerufen hatte. Vielleicht gehörte das Siegel ihr. Sie musste sie finden und es ihr zurückgeben. Aber die beiden silbernen Hälften waren wie aneinander geschmolzen. Sie ließen sich nicht öffnen, so sehr Leonie sich auch bemüht, nicht einmal unter Zuhilfenahme eines Stockes und grober Gewalt. Cucullin wurde aufmerksam. »Lass mich mal versuchen«, bot er an und benutzte die Spitze seines Dolches als Hebel, völlig wirkungslos. »Catelyn«, murmelte Leonie. »Was?« Cucullin sah ihr in die Augen. Sie hielt seinen Blick stand. »Das ist der Name, den die Fremde gerufen hat.« »Ach so«, flötete der Ritter fröhlich und verstand nicht. »Wer sie wohl ist?« fragte Leonie in fast zärtlichem Ton und betrachtete das Amulett von außen. »Ich weiß nicht«, sagte er. »Lass uns essen.« »Auf jeden Fall klingt es abenteuerlich«, sagte Leonie. »Catelyn. Richtig romantisch.« Ein weniger romantisches Röhren ertönte, als hinter ihnen jemand herzhaft gähnte. »Hunger«, kommentierte Ricardo, der inzwischen aufgewacht war und aus dem Versteck seiner Wolldecke hervorkroch. »Redet nicht von Weiberkram, wenn's was zu essen geben soll.« Wobei er geflissentlich verschwieg, dass auch er beim Klang des alten Namens erschauerte. Fiona saß im Schein der Fackel und summte eine kleine Melodie. 2 Meilen vor Chesterford hielten die Flüchtenden sich nahe am Weg, aber immer bereit, sich tiefer in die Büsche zu schlagen, falls Verfolger auftauchten. Plötzlich raschelten die Büsche. Leonie blieb stehen und hielt die Nase in den Wind. »Was ist das?« »Ich weiß nicht. In die Bäume. Los!« Cucullins starke Hände drängten seine Begleiter tiefer in den Wald. 3 Augenpaare starrten auf den Sandweg, 6 Ohren lauschten dem Atem ihrer Körper. Ein Reiter kam vorbei. Und was für einer! Ein Bündel bunter und ehemals kostbarer Stoffe, wild zusammengeflickt, bildete sein Wams. Unter dem linken zerschlissenen Ärmel befand sich eine Leier. Mit derselben Hand hielt der Reiter die Zügel, die Schwerthand war frei, aber er trug keine Waffe. »Was für ein komischer Vogel«, brach es aus Ricardo heraus. Der Reiter drehte sich um. Weil er dabei unversehens an den Zügeln zog, blieb das Pferd abrupt stehen. Der Fremde ruckte nach vorn, hielt aber den Kopf unbeeindruckt nach hinten gewandt. Anscheinend war er an derlei Manöver gewöhnt. »Die Augen des Waldes! Jetzt sprechen sie schon!« kommentierte der Unbekannte mit zitternder Stimme, die für einen Mann viel zu hoch klang. Offensichtlich gefiel ihm die Melodie seiner eigenen Worte, denn er nahm unvermittelt Abstand von der Idee, nachzusehen, wer ihn aufgeschreckt hatte, befreite seine Leier aus ihrer Verankerung unter seinem Arm, probierte ein wenig herum und komponierte ein Lied zum Text. Leonie fasste nur ein ganz kleines bisschen Vertrauen. Praktischerweise stellte sich kurz darauf heraus, dass der Barde John hieß, einst Hofsänger gewesen war und sich in Chesterford gut auskannte. Schließlich war er dort geboren. Er bot sich an, ihnen die Stadt und die Stätten Dragon Georges zu zeigen, also machten sie sich gemeinsam auf den Weg. Dabei erzählte der Sänger so ganz nebenbei praktisch sämtliche Sagen, die sich im Laufe der wenigen Jahre seit dem Tod des Helden um dessen Person gerankt hatten. Mitunter nahm er seine Leier zur Hand und sang einige Passagen, die ihn besonders faszinierten. Leonie, die wegen ihrer Bauchschmerzen auf dem Pferd sitzen durfte, das er am Zügel führte, gewann ein wenig mehr Vertrauen zu dem unbekannten Sänger und lauschte begeistert seinen Worten. An der Stadtmauer Chesterfords mussten die neuen Freunde das Pferd in die Obhut eines Stallknechtes geben. Anschließend führte John, der Barde, die bunte Truppe geradewegs auf einen grasbewachsenen Platz zwischen der Umfriedung und dem Brunnen des Ortes. Dort saßen im hellen Schein der Nachmittagssonne ein paar Gaukler. An der Mauer stand ein blau bemaltes Zelt mit allerlei Verzierungen. Davor hockte eine junge Frau mit langen blonden Locken, die mit traurigem Blick in die Ferne starrte und niemals zu lächeln schien. Je länger die Fremde betrachtete, desto stärker spürte sie deren Melancholie. Neben der unbekannten Frau stand ein Mann, in einen schwarzen Umhang gehüllt und mit einem Papagei auf der Schulter. Als er John sah, lief er langsam auf ihn zu. Seine Schritte verrieten eine Würde, die mit einsamem Durchhalten teuer erkauft war. Die beiden Männer umarmten einander und der Jüngere deutete mit dem Kopf auf seine Frau. Leonie hatte den Eindruck, als wolle er darüber hinwegtäuschen, dass die junge Gauklerin, die mit ihm durchs Leben zog, zu keiner fröhlichen Begrüßung fähig schien. »Spricht sie immer noch nicht mit mir?« fragte John. »Nein«, erwiderte der Gaukler.
»Nein«,
wiederholte der Papagei. »Ruhe«, kommandierte der Gaukler. In diesem Moment kam ein kleiner Junge um die Ecke gelaufen, der mit 5 Bällen gleichzeitig jongliert. Ricardo wäre vor Staunen der Mund offen stehen geblieben, wenn der zufällig gerade geöffnet gewesen wäre. Er starrte fasziniert auf den Kleinen, der noch keine 10 Jahre alt zu sein schien und mit bauschigen Hosen bekleidet war, die über und über mit Flicken besetzt waren.
»Hallo«, stammelte Leonie.
»Raimundus«, äußerte John erfreut, »hallo«, woraufhin er auf das Kind zustürzte, das ihm bereitwillig in die Arme fiel. Die Bälle fielen auch. Leonie musste lachen. Ricardo dagegen sammelte die Stoffkugeln auf und fing an, mit 2 davon zu jonglieren. Für den Anfang, wie Leonie grinsend vermutete. Cucullin sagte überhaupt nichts. Er beobachtete. Der Junge lachte fröhlich. »Komm«, forderte er den Baden auf, »wir versuchen's nochmal.« Damit begann er in seinen Hosentaschen nach deren Inhalt zu fischen. Nach kurzer Zeit hatten seine Versuche Erfolg. Er förderte 2 schwarze Augenmasken zutage, die sowohl ihm als auch dem Ritter von einem Ohr zum anderen reichten und nicht einmal mehr die Augenfarbe erkennen ließen, so eng waren die Sehschlitze. Leonie schrie entsetzt auf.
»Was?«
fragte John und begann, Raimundus Bälle zuzuwerfen, die dieser prompt retournierte. Leonie hatte das Gefühl, wie daheim im Dorf von Menschen umgeben zu sein, deren Handlungen nicht ihren Überzeugungen entsprachen, die sich versteckten und Regeln folgten, die sie bedrohten.
»Nehmt die Masken ab«, schrie sie aus vollem Hals.
»Warum? Leo, warum weinst du?« John lief auf sie zu, aber Ricardo war schneller. Cucullin stand dabei und wusste nicht recht, was zu tun war. »Was ist los?«, fragte Rick und nahm Leonie in den Arm. »Die Masken machen dir Angst?« Sie nickte, noch immer in Abwehrhaltung.
»Ja.«
»Warum?«
»Wenn ich das wüsste.«
Leonie standen vor Wut und Schrecken Tränen in den Augen.
»Hm«, kommentierte Ricardo schlicht und forderte dann die anderen auf. »Nehmt sie ab, bitte.«
»Warum?« protestierte Raimundus. »Für ihn gehörten die Masken zum Spiel. Sie waren Teil seiner Arbeitskleidung.«
»Gut«, beruhigte John, der Barde, der schon gerade was begriffen hatte.
»Ich weiß schon, warum.« Auf dem Weg durch die Stadt begleitete der kleine Jongleur die Gruppe bis zur 2. Abzweigung hinter dem Brunnen. Dann verabschiedete er sich ruhig, und niemandem wäre aufgefallen, dass er sich hinter ihrem Rücken mehrmals verstohlen umsah, um schließlich hastig hinter der nächsten Ecke zu verschwinden, wenn John nicht die Rede darauf gebracht hätte.
»Gaukler sind hier nicht erwünscht«, sagte er schlicht. »Er muss im hinteren Viertel bleiben.«
Leonie sah sich nach dem Jungen um und dachte, genau wie ich, unerwünscht. »Nur mit dem Unterschied, dass ich mich überall blicken lassen darf.«
»Durfte.«
»Ach ja, durfte.« Sie seufzte, aber sie sagte nichts. John bog in eine schmale Gasse ein, auf der zu beiden Seiten hohe Häuser aus hellem, roh behauenem Stein standen. Teilweise hatten die Wände Moos angesetzt. Hier war es kühl und modrig. Hätte die Sonne nicht über den Horizont der Dächer gelugt und wäre der blaue Himmel nicht gewesen, hätte Leonie gewiss ihre Schritte beschleunigt, um schnell wieder auf einen freien Platz zu gelangen. Da hörten sie plötzlich Geschrei. Cucullin sprang geistesgegenwärtig auf die Abzweigung zu, aus der der Lärm zu kommen schien. Und was immer er dort auch sah, es veranlasste ihn, seine jugendlichen Begleiter in einen Hauseingang zu drängen. »Schnell!« verlangte der Ritter und öffnete über Ricardos Schulter hinweg die Tür. »Sie tragen das Wappen von Oaktown Cliffs.« »Sie sind hinter uns her?« fragte und weinte Leonie zugleich. Cucullin schubste sie unsanft durch die Tür, was ihre Stimmung nicht gerade hob. Drinnen übernahm John die Führung, den das rasche Handeln des Ritters nicht aus der Fassung brachte. Cucullin hatte anscheinend genau die richtige Tür erwischt. Sie markierte den Eingang eines alten Gasthofes, dessen Besitzer den Vagabunden lächelnd begrüßte. »Francis, mein Freund, sei uns gegrüßt! Bitte, wir brauchen deine Hilfe!« hub der Bade an. Weiter kam er nicht. Die Tür wurde gewaltsam aufgestoßen und mehrere Ritter schwappten zwischen den Pfosten herein. Plötzlich herrschte überall Panik. Allein der Wirt rührte sich eine Sekunde lang nicht, als überlege er, ob er etwas unternehmen solle. Dann sprang er in den Weg und fragte, »Willkommen, edle Herren! Was darf ich Ihnen bringen?« Gleichzeitig wurden Leonie und Ricardo wieder einmal geschubst. Dieses Mal allerdings von John und durch die Hintertür. Da die offensichtlich rauflustigen Ritter sich aber durch das Angebot eines Freibiers nicht besonders lange aufhalten ließen, konnten die Freunde auch draußen nicht aufatmen. Sie rannten weiter, auf den Marktplatz zu, hinter dem die Tore lagen. Leider war gerade Markt. Eigentlich verhieß diese Tatsache eine gute Möglichkeit, im Gedränge zu verschwinden. Nur wurden die vier auseinandergetrieben. Als Leonie und Cucullin versuchten, die anderen wiederzufinden und ihre Blicke über die Bürger hinweg delegierten, wären sie beinahe von zweien der Ritter eingeholt worden. Sie fassten einander an den Händen und rannten blindlings drauf los. Aus dem Nichts war plötzlich der kleine Jongleur wieder da. Er machte das Mädchen und ihren Ritter durch Zeichen auf sich aufmerksam und führte die zwei im Gedränge der Menschen einher, als liefe er auf einer völlig geraden Straße. Um diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, war er allerdings gezwungen, ab und zu unter den Rockschößen verschiedener Marktschreier abzutauchen. Schließlich schlug er einen Haken um die nächste Ecke und sie standen vor dem Hauptturm der Stadtmauer. Es handelte sich um ein besonders imposantes Bauwerk, was Leonie allerdings nicht wahrnahm, weil ihre Augen nur noch die schützenden Tore erfassten, deren eines der Junge mit einem riesigen Schlüssel öffnete. Von innen verriegelte er die Tür wieder und dann ging es nur noch treppauf. Erst ganz oben, quasi unter dem Dach, blieben sie stehen. Der Kleine nahm eine Leiter von der Wand, stellte sie an eine Art Loch in der Decke und meinte, »Los, rauf da! Von oben kann man die Luke verriegeln. Alles Gute!« Woraufhin er wortlos verschwand. Leonie war mit Cucullin allein. Währenddessen hatten sich John und Ricardo zum Gasthof zurückgekämpft. Der Bade tauschte einige Blicke mit dem Gastwirt und schon fand sich der Knappe eine Treppe hinuntergedrängt, die unter einer geheimen Holzklappe lag und ins Dunkle führte. Francis drückte dem Sänger eine schwere, stinkende Fackel in die Hand. »Viel Glück«, hörte Ricardo noch, als der Wirt die Luke schloss. Der größte Tisch des Schankraumes verursachte schabende Geräusche, als er wieder über die Bretter geschoben wurde. Dann war alles still, bis auf den Atem der ungleichen Gefährten, der zwischen den flackernden Schatten hin und her hallte. Alles schien in Bewegung. Ricardos Atem ging unwillkürlich schneller. »Wohin?«, fragte er. »Geradeaus«, antwortete John ruhig. Da erst wurde Ricardo sich bewusst, dass sie in einem Tunnel gelandet waren. »John?«, fragte er, und es tat gut, den Namen seines Begleiters auszusprechen. »Weißt du, wohin wir gelangen werden?« »Ja«, sagte der Sänger fröhlich, und im Schein der Fackel konnte Ricardo nicht das wissende Lächeln erkennen, das in seinen Augen blitzte. Die Fistelstimme des Baden hallte in Wänden wieder. Schließlich öffnete sich der Tunnel nach oben hin, und sie traten ins Freie, auf eine sumpfige Wiese unterhalb der Stadtmauer, die an ein Wäldchen grenzte. Dahinter befand sich eine riesige Felsformation. John führte Ricardo in eine moosbewachsene Höhle, vor deren Eingang eine große alte Eiche stand. Die Fackel erlosch, es wurde stockdunkel.
Ricardo sog hörbar die Luft ein. »Ich kenn mich aus«, beruhigte der Bade mit seinem hellen Tenor. Ricardo versuchte, seinen Instinkten zu lauschen. Konnte man John wirklich vertrauen? »Weiter!« Ricardo hatte gar keine Möglichkeit, sich für Nichtvertrauen zu entscheiden. John, der Bade, führte ihn einfach tiefer in die Höhle hinein, die sich als besonders Breittunnel entpuppte. Im obersten Geschoss des Turmes hatten sich die beiden anderen inzwischen häuslich eingerichtet. Es lag einiges Stroh herum, das wohl zur Isolation verwendet werden sollte, denn von oben pfiff der Wind durch eine Öffnung im Dach herein. Der Ritter und das Mädchen nahmen sich je einige Armvoll und bereiteten damit eine Sitzgelegenheit. Es roch sehr angenehm, wenn es auch piekste. Aber das bemerkte Leonie nicht, weil sie Corollen anstarrte, der es sich im Schneidersitz bequem gemacht hatte. Ihm fiel es übrigens auch nicht auf. Während es draußen dunkler wurde, saßen die beiden nebeneinander, um sich zu wärmen, denn die Nacht war kalt. Im Grunde ihres Herzens teilten sie Gedanken und Gefühle. Beide waren vom anderen fasziniert, beide waren verliebt. An der Oberfläche ihres Bewusstseins allerdings war das Bild äußerst heterogen. Leonie sann darüber nach, wieso sie jedes Mal ein derart starker Schwindel überkam, wenn sie den Ritter oder von ihm träumte. Kucholin dagegen überlegte, wie er genügend Holz beschaffen konnte, um die Kemenate seiner Burg zu heizen, wenn sie zu ihm gezogen war. Leonie träumte von ihm, wie er in einem Bett lag. Sie selbst schwebte merkwürdigerweise an der Decke und sah auf ihn herab, als sei er ein kleines Kind. Sein ebenes Antlitz spielte dabei eine große Rolle. Kuchollins Blick dagegen wandte sich auf tiefer gelegene Körperteile. Immerhin war er ja auch fast 14 Jahre älter als sie. »Mir ist kalt«, sagte Leonie plötzlich leise. Vielleicht kam das durch den Windzug vom Dach her, vielleicht aber auch durch die Ungewissheit, wann und wie sie wieder von hier verschwinden konnten. Möglicherweise spielten auch ihre Bauchschmerzen eine Rolle. Jedenfalls kroch sie in eine andere Zimmerecke, raffte mit beiden Armen so viel Stroh zusammen, wie sie finden konnte und entblößte ein Bild. Keine 15x20 Zentimeter groß. »Oh«, entfuhr es ihr. Kuchollin kam sofort hinzu. Leonies Augen wurden vor Staunen immer größer. Den Ritter dagegen ließ die Sache mit dem Bild völlig kalt. Nachdem er festgestellt hatte, dass ihnen von ihrem Fund keine Gefahr drohte, war die Angelegenheit für ihn erledigt. Auf dem Grasplatz nahe dem Brunnen der Stadt nahm der kleine Jongleur einen fünften Ball zu seinen Vieren und pfiff eine wohlbekannte Melodie. Dann bog er um die letzte Ecke, stopfte die Bälle in die breiten Taschen seiner riesigen Hose, stieg die Stufen zum Dach des Bergfrieds empor und führte seine Schützlinge vom Turm durch das Tor vor die Stadt. Auf dem Grasplatz nahe dem Brunnen der Stadt nahm der kleine Jongleur einen fünften Ball zu seinen Vieren und pfiff eine wohlbekannte Melodie. Dann bog er um die letzte Ecke, stopfte die Bälle in die breiten Taschen seiner riesigen Hose, stieg die Stufen zum Dach des Bergfrieds empor und führte seine Schützlinge vom Turm durch das Tor vor die Stadt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt sah Wulfhard einen riesigen Kettenharnisch auf sich zustampfen. Das gefiel ihm gar nicht, denn der dazugehörige Ritter zeigte sich nicht besonders kompromissbereit. »Ihr findet sie, dass das gleich klar ist. Ein Aufruhr bedeutet das Ende unserer Pläne, Signore.« Der Graf von Oaktown Cliffs liebte es, mit ausländischen Wörtern Eindruck zu schinden, noch mehr aber liebte er es, mit inländischen Wörtern Schrecken zu verbreiten. Also fügte er hinzu, »Wenn euch das nicht gelingt, dann fliegt ihr!« Wonach der tapfere Recke, den es betraf, ergänzte, »Von den Klippen.« Es war deutlich, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als dem Befehl seines Lehnsherrn Folge zu leisten und sowohl seinen Standesgenossen als auch das Mädchen, das seinen Fürsten derartig beunruhigte, aufzuspüren. In einer geheimen Ecke seines Herzens spürte er Erleichterung darüber, dass ihm eine zweite Chance dafür gegeben worden war, denn beim ersten Mal hatte er die Spur der beiden verloren. Der Tunnel hatte sich unter Ricardos Füßen zu einer Höhle verbreitert. Ehe er sich darüber wundern konnte, dass er das auch ohne Fackel erkannte, schrak er zurück vor dem, was er im Innern der Höhle erkannte. John hatte das offenbar geahnt und griff, die Augen nach vorne gewandt, rückwärts, um seinen jungen Begleiter festzuhalten. Vor ihnen, am entgegengesetzten Ende der Höhle, brannte ein Feuer. In der Mitte lag ein riesiger Stein mit einem Buch darauf. Davor saß eine Frau undefinierbaren Alters, bekleidet mit einem langen, dunklen Mantel. Sie sah sich um, als habe sie Ricardos Blick auf ihrem Rücken gespürt.
»Eine Hexe!« schrie der Junge und versuchte zu fliehen. Doch Johns Griff war stärker. Ricardo überfiel panische Angst. »Was tat er eigentlich hier? Am Ende der Welt, in einer Höhle mit einer Hexe und einem Mann, den er kaum 2 Tage kannte, statt das Mädchen zu retten, dessen wegen er überhaupt in diesem Schlamassel saß? Was war aus Leonie geworden?« Er musste sich befreien und sie retten. Wohlfahrt spornte sein Pferd zu noch schnellerem Galopp an. Die Strecke von Oaktown Cliffs Castle bis Chesterford lief es heute bereits zum 2. Mal. Das Tier war völlig erschöpft, als der Ritter es an der Stadtmauer festband. Die Wächter ließen ihn erst ein, nachdem er sich ausgewiesen hatte. Als sie überzeugt waren, dass von ihm kein nächtlicher Überfall drohte, ließen sie sich bereitwillig von ihm ausfragen. Wem denn der Schimmel gehörte, neben den sein Pferd vom Stallmeister geführt worden war? Dem Baden John, das gaben die Männer zur Auskunft. Aha, kommentierte Wulfhard, die Strafe im Kopf, die ihm vom Herrn der Stadt drohen mochte, wenn er den Burgfrieden brach. Mit dem Vorwand, nur noch einmal nach seinem Rosse schauen zu wollen, sah er sich das fremde Pferd genauer an. Ricardo war inzwischen zu seiner Überraschung und gegen seinen Willen zu der Überzeugung gelangt, dass die alte Dame in der Höhle ihm nicht feindlich gesinnt war. Sie und John waren offenbar seit Jahren schon befreundet, was die beiden eindrucksvoll demonstrierten. Schließlich sagte die Frau im dunklen Haar und klar: »Ricardo, wenn du zu Leonie zurückkehrst, sieh dir das Siegel an.« Der Junge wich erschrocken zurück. »Sie wusste von Leonie?«
»Beruhige dich«, meinte John, der seine Gedanken erraten zu haben schien. »Fiona weiß oft mehr, als man denkt.«
»Ja«, stieß der junge Mann hervor, »kein Wunder. Das ist Hexenwerk.«
»Mag sein«, sagte sein Freund, »es gibt viele Dinge, die du noch nicht verstehst.«
»Das will ich gar nicht verstehen. Das ist Hexenwerk.«
»Ricardo, bleib hier. Hör dir wenigstens an, was sie zu sagen hat.«
Der Bade packte den Knappen am Arm, aber der Junge entwand sich seinem Griff. »Du steckst doch mit ihr unter einer Decke, ihr beide!« Weiter kam Ricardo nicht, denn sein Wutausbruch wurde abrupt gedämpft durch die sanfte Stimme jener Frau, die eine Melodie summte. Der Knappe wusste nicht recht, ob er sich diesem Klang hingeben oder gegen seine Anziehungskraft vorgehen sollte, besonders angesichts der Tatsache, dass die Melodie ihm bekannt war.
»Das ist doch das Lied, das du immer gesungen hast«, wandte er sich erleichtert an John.
Im selben Moment begriff er, dass das genauso gut bedeuten konnte, dass auch der Bade ein Hexenmeister war. Seine Augen weiteten sich vor Schreck. John ging darauf gar nicht erst ein.
»Du meinst«, antwortete er, »es ist dieselbe Melodie, auf die ich oft meine Texte setze. Ja, das ist korrekt.«
»Durchaus korrekt«, bestätigte Fiona. »Aber...«
»Aber«, fuhr John fort, »du kennst den Inhalt des ursprünglichen Liedes noch nicht.«
Ricardo fühlte den Impuls zum Weglaufen, aber schließlich siegte seine Neugier. »Erzähl mir den Inhalt«, verlangte er von John.
»Noch nicht«, antwortete statt des Baden Fionas sanfte Stimme. Und bevor der Junge sich dagegen auflehnen konnte, fuhr sie fort: »Ich meine es ernst, Ricardo. Wenn du Leonie wieder siehst, dann achte auf das Siegel. Du ahnst nicht, wie wichtig das ist.«
»Und«, fügte John hinzu, »merk dir das Lied. Aber das hast du ja lang schon getan.« Die Flüchtlinge trafen einander in fast völliger Dunkelheit am Feldrand vor der Stadt. Leonie war die erste, die die anderen erkannte, und sie wandte sich zu ihrem Ritter, um Entwarnung zu geben. Dabei las sie in seinen Augen etwas, das sie mit großer Freude erfüllte. Cucullin wirkte, als sei er sich seiner Ritterschaft bewusst, bereit, die Jungfrau zu beschützen. Wenngleich seine Gesichtszüge sich entspannten, als er begriff, wer ihnen gerade entgegenkam, blieb doch sein Körper bereit, für sie zu kämpfen. Ricardo trat noch immer recht verwirrt gleich hinter John aus der Höhle. Raimundus war am kleinen Tor verschwunden. Der Bade sah den Papagei auf Leonies Schulter und erstarrte.
»Woher hast du den?« fragte er rüde und riss ihr den Vogel von der Schulter.
Das tat weh, denn letzterer hatte sich zwecks besseren Haltes dort festgekrallt.
»Er hat ihn mir gegeben«, stotterte Leonie, verwirrt und den Tränen nah.
»Er?« fragte John, noch bevor sie eine Möglichkeit gehabt hatte, weiter zu sprechen.
»Der Sohn des Gauklers«, fuhr das Mädchen fort, »Raimundus. Er hat uns gerettet.« Und er behauptet, der Vogel plappert irgendwas nach, deshalb darf er nicht bei ihm zu Hause bleiben.
Woraufhin John zeitweilig schweigsam war.
Der Vogel dagegen pfiff eine kleine Melodie.
»Wohin gehen wir eigentlich?« fragte Leonie, nachdem die ungleichen Freunde eine Weile nebeneinander einhergewandert waren.
Ricardo blieb vor Verblüffung stehen.
»Darüber hatte er noch gar nicht nachgedacht.«
»Auf meine Burg«, antwortete Cucullin. Es war beinahe stockdunkle Nacht, aber sie wagten nicht, die Fackeln oder Kerzen anzuzünden, die John in seinen Satteltaschen transportierte. Stattdessen erzählten sie einander, was geschehen war. Als Leonie schließlich das Bild aus dem Turmdach erwähnte und den anderen zeigte, reagierten ihre Freunde vollkommen anders, als sie erwartet hatte. Ricardo erstarrte. Er stapfte neben Johns Zelte einher, seinen Blick starr auf das Gemälde gerichtet oder, besser gesagt, dessen Augen. Es war das Bildnis einer Frau. John betrachtete es ebenfalls, allerdings nur für einen Augenblick. Dann wandte er den Kopf und schien in Träumen zu versinken.
»Erzähl was«, weckte Leonie den Baden nach einer Weile aus dem Wachschlaf. »Sing was.«
Der Mann mit der Fistelstimme blickte auf seine junge Freundin herab, als wolle er sicher gehen, dass ihrer Bitte ein echter Wunsch zugrunde lag, ehrliche Sehnsucht. Dann nahm er langsam, aber unaufhaltsam seine Leier zur Hand. Und er sang. Von fernen Ländern, in denen alles ganz anders war, in denen nicht der Kult jede Freiheit im Keime erstickte, in denen nicht das religiöse Gericht, sondern persönlicher Kontakt zu den obigen Mächten auf Antwort hoffen ließ. Er sagte Mächte, nicht Götter, was Leonie, sie wusste selbst nicht warum, genau wahrnahm. Schließlich gegen Morgen kamen sie an einen kleinen Wegaltar, der gut als Frühstückstisch dienen mochte. John zog alte Brotrinde, Nüsse, Äpfel und Früchte aller Art aus seinem Mantelsack. Ricardo schöpfte Wasser aus dem Fluss, der in der Nähe dahinzog. Das Essen wurde sorgfältig auf dem riesigen Stein ausgebreitet und alle halfen mit, alle bis auf Leonie. Sie sah erbärmlich und leidend aus, als sie sich an den Tisch stellte. Als Cucullin ihnen allen einen guten Appetit wünschte, riss sie sich aus ihrer Spannung und rannte hinüber zum Fluss, ins Ufergebüsch.
»Leo«, schrie Ricardo.
»Hey«, äußerte Cucullin hilflos.
»Frauen«.
John war der Einzige, der ihr nachlief. Seine Stimme, deren Klang das Mädchen wie immer als eklig schleimig empfand, wirkte zugleich unendlich beruhigend, als er sagte,
»Leo, ich weiß, was mit dir los ist.«
»Das ist vollkommen unmöglich«, sagte sie und versuchte überlegen zu klingen, was zur Folge hatte, dass sie sich gleichzeitig trotzig und resigniert anhörte. Statt zu protestieren, trat er den Gegenbeweis an.
»Was bedeutet der Götterkult für dich?« fragte er und legte damit den Finger in die Wunde.
Leonie zögerte. Für die Antwort, die sie geben wollte, konnte sie gehängt werden.
»Nichts«, brachte sie zögernd hervor.
»Nichts mehr. Diese Zeremonien sind ein bisschen wie Baustein ablegen. Hier mal einen Schatz verteilen, dort mal wieder einen. Völlig leblos. Man hat keine Verbindung.«
»Verbindung? Wozu?« fragte der Bade.
»Zu den Göttern«, sagte das Mädchen.
»Siehst du«, meinte John, »das ist genau das, was ich auch denke. Deshalb bin ich vom Königshof fortgezogen.«
»Deshalb? Weshalb genau?«
»Um mich auf die Suche nach der Wahrheit zu
machen.« »Puh, Wahrheit. Es war schon Wahrheit. Die Götter existierten, aber sie sprachen nicht mit den Menschen. So war es nun einmal. Das hatten Generationen vor ihnen schon erkannt. Zeichen gaben sie, aber die verstand man nicht. Diese Art von Wahrheit bedeutete Leonie jetzt nichts mehr.«
»Die Wahrheit also«, sagte sie in die Luft hinein und setzte spöttisch hinzu.
»Und, hast du sie gefunden?« Der Bade konnte darauf nicht antworten, weil die anderen in diesem Moment zum Fluss hinunterliefen, um nachzusehen, wo sie blieben.
»Holt das Essen lieber hierher«,
bat John, und Leonie liebte ihn dafür, trotz seiner Fistelstimme und trotz der Verachtung, die sie für seine sogenannte Wahrheitssuche empfand. Der Bade sah klärend hinzu.
»Leonie ist schlecht. Sie kann nicht laufen.«
Das war nicht gelogen. Sie hatte noch immer etwas Bauchschmerzen, wenn auch nicht mehr so stark. Als sie vor dem Altar gestanden hatte, hatten sich sämtliche ihrer inneren Organe vor Ekel zusammengezogen.
Jetzt ging es ihr langsam besser, aber dafür merkte sie plötzlich, dass sie Hunger hatte. Die Aufregung tat ihr Übriges. Leonie war gezwungen, ganz langsam zu essen, aber als John begann, Geschichten zu erzählen, ging es ihr besser. Schließlich waren alle gesättigt und fühlten sich wohl. Nach dem Frühstück jedoch geschah etwas, mit dem keiner von ihnen gerechnet hatte. Der Bade, den sie inzwischen als ständiges Mitglied ihrer verschworenen Gemeinschaft angesehen hatten, verabschiedete sich von ihnen.
»Ich muss gehen«, sagte er unvermittelt und sah aus, als ob er keinen Widerspruch duldete. Die anderen starrten ihn überrascht an.
»Alles Gute euch allen. Leonie, vergiss das Siegel nicht. Vielleicht findest du Kathleen ja doch noch.« Er zwinkerte ihr zu und damit war er verschwunden. Leonies Proteste und ihr Hinterherrennen blieben völlig wirkungslos. Sie blieb lange Zeit stumm, erschlagen vor Ständigkeit dessen, was gerade geschehen war.
»Komisch«, wunderte Ricardo sich schließlich laut. »Das mit dem Siegel ist genau das, was die Hexe, was Fiona zu mir gesagt hat.«
Leonie und Ricardo sahen einander an. Dann nahm Leonie wortlos das Siegel und reichte es ihm. Beide sahen es an, versuchten vergeblich es zu öffnen. Der eine hielt es fest, der andere zog an beiden Hälften und gaben schließlich auf. Die Augen allerdings konnten sie davon nicht lassen.
»Rick«, sagte Leonie plötzlich, »sieh!«
Gleichzeitig begannen beide, die Oberseite des Amulettes näher zu betrachten. Das Symbol, das die kleine Löwin darauf entdeckt hatte, war eine Art Halbkreis.
»Was ist das?«, fragte das Mädchen voller Staunen.
»Es könnte ein C sein«, meinte Ricardo leichthin.
»Ein C?«, wunderte Leonie sich.
»Es sieht nicht aus wie ein C.« Sie sah verblüfft auf ihre Füße. Ricardo lachte.
»Kein richtiger C. Es ist ein Zeichen.«
»Was bedeutet es?«
»Richtig, sie war ja kein Knappe und konnte nicht lesen.«
»Wenn sie werden will wie Dragon George, muss sie erst noch lesen lernen«, dachte Ricardo grimmig und ärgerte sich im nächsten Moment über diesen Gedanken. Sie konnte sich ja auch so, wie sie war, werden wie er, ein Held. Irgendwie hatte sie das Zeug dazu. Sie war unfrei.
»Es ist ein Buchstabe«, versuchte Ricardo zu erklären und bemühte sich, eine bessere Umschreibung zu finden. »Es ist das Anfangszeichen von Kathleen.«
Im selben Moment, als er es aussprach, wurde ihm bewusst, was das bedeuten konnte. Leonie war sicher, dass das Amulett in der Tat Kathleen gehörte. Beide starrten das Siegel noch intensiver an. Da begann das Metall des Kunstwerkes vor ihren Augen Grünspan anzusetzen. Das C, oder was es auch sein mochte, war innerhalb von Augenblicken kaum noch sichtbar.
»Schnell«, drängte Leonie, »zum Fluss!«
Sie rannte los, Ricardo auf den Fersen. Am Ufer ließ sie sich so heftig auf die Knie fallen, dass sie beinahe in die Strömung gestürzt wäre. Sie nahm eine Handvoll Tang und erdiges Gras, hielt das Siegel mit beiden Händen ins Wasser und schrubbte, so stark sie es vermochte. Die Grünfärbung verschwand. Nur noch eine einzige kleine Stelle musste sie säubern, aber das war besonders schwer. Nur einen winzigen Moment lockerte sie den Griff, um ihre Hände zu entspannen. Da riss die starke Strömung ihr das Siegel aus der Hand. Sie schrie auf und rannte blindlings hinterher. In einem Stein in Ufernähe geriet das Siegel in einen Strudel und floss um das Hindernis herum. Hier konnte Leonie es abfangen. Sie sprang ins Wasser ohne Rücksicht auf die Strömung und den Schlamm. Mit beiden Händen griff sie zu. Und in diesem Moment geschahen viele Dinge gleichzeitig. Das Siegel sprang auf. Vom Ufer her nahm Leonie den intensiven Duft wilder Rosen wahr, obwohl sie gar keine Blumen gesehen hatte. Von der rechten Seite des Amuletts her blickte ihr ein Frauenantlitz entgegen. Ein freundliches, großen, liebevollen Augen. Es war eine andere Abbildung, aber eindeutig dieselbe Frau, wie auf dem Bild aus dem Turm.
»Boah«,
entfuhr es Ricardo, der alles mit angesehen hatte. Die Augen faszinierten ihn. Leonie sah sie auch, die Augen, und in ihrem Geist erblickte sie sie noch einmal, in einem Gesicht, das sich über sie beugte und in regelmäßigen Abständen den Mund öffnete und schloss. Es schien zu singen. Leonie hörte eine Melodie, dieselbe Melodie, die John so gerne sang. Sie konnte nicht anders, sie stimmte ein und summte die Melodie. Gleichzeitig las Ricardo ihr vor, was auf der linken Innenseite stand. Ein Gott, der auf geheimnisvolle Art die Welt mit Leben tränkt.
Es passte aufeinander, die Silben und die Töne. In beiden jungen Menschen weckte dieser Zusammenklang eine unendliche Sehnsucht und ein Wissen, und Leonie erinnerte sich, dass sie beides schon einmal vereint gehört hatte. Das und auch wo. »Mutter«, flüsterte sie. Ricardo zog sie ans Ufer, wo beide niedersanken und schwiegen. Als Kochollen zu ihnen trat und fragte, was geschehen sei, sagte Rick nur, »Leonie ist ins Wasser gestiefelt.« Der Ritter stand zwischen Schimpfen und Erstaunen. »Hatschi«, machte Leonie und grinste, »aber das war's wert.«